2015 ist Ihr Buch erschienen, Der Liebeszauber.
Ja.
Eine Geschichte über einen sizilianischen Gastarbeiter, sagte man damals.
Damals, ja.
Der nach Deutschland kommt, in Heidelberg lebt und dann auch mit Psychiatrie im Endeffekt zu tun hat.
Ja, also ja, zu tun, kann man sagen. Mhm. Das Problem bei ihm war, wir würden sagen, er habe ein Liebestrauma gehabt auf eine Trennung von seiner Braut und hat sich dann seine Missbefindlichkeit, seine großen Schwierigkeiten psychischer Art in den Pattern seiner Herkunftsgesellschaft erklärt. Das wiederum war für unser medizinisches System, sowohl für die Hausärzte als dann schließlich auch für die Psychiatrieärzte, unverständlich. Und man hat ihn dann entsprechend unserer Nosologie versucht zu therapieren, was leider nicht gut geglückt ist, denn das, was man in der Psychiatrie meinte, was man diagnostizierte, war eine Schizophrenie und die hat man damals mit Elektroschock behandelt. Das wurde auch bei ihm appliziert und zwar mit sehr, sehr geringem Erfolg. Letztendlich hat man dann erlaubt, dass er auf Kosten der Krankenkasse, er kriegte damals Arbeitslosengeld und durfte eigentlich nicht die Stadt verlassen, aber die Krankenkasse hat verstanden, dass eine monatliche Zahlung auch in Sizilien von damals 1.400 Mark wesentlich günstiger war als die Klinikaufenthalte, denn damals kosteten 2, 3, 4 Tage so viel, wie man hier bezahlen musste für einen Monat. Nun ja, er war längere Zeit in der Psychiatrie, 2-mal. Zum Schluss wurde er mit Blockschocks behandelt. Eine ganz schwere Behandlung, ungefähr 25 hintereinander, zum Teil mehrfach in der Woche applizierte Krampfbehandlungen, die dann letztendlich abgebrochen wurden, weil sie kein Ergebnis gezeigt haben.
Das Buch begleitet ihn von Sizilien, von seinem Dorf hin nach Deutschland?
Ja, er kam hierher und hatte eigentlich große Möglichkeiten. Er hatte eine feste Arbeit, er war anerkannt als sehr guter Arbeiter, er hat sich sehr schnell integriert, war akzeptiert und auch von allen anderen sehr gut anerkannt als guter Arbeiter, fand eines Tages eine junge Frau in Heidelberg, die Italienisch lernen wollte und sie haben sich dann ausgemacht, dass sie beide sich gegenseitig ihre Muttersprache beibringen könnten. Das ging ungefähr 2 Jahre und schien sehr harmonisch zu sein, bis eines Tages zufällig er seine damalige Verlobte in einem Restaurant gesehen hat, als sie mit anderen gefeiert und sich in einer Weise benommen hat, wie er sich das als Italiener überhaupt nicht vorstellen konnte, Süditaliener vielleicht zu sagen. Sie waren laut und sie haben sich gegenseitig geküsst und er war völlig konsterniert, dass man in der Öffentlichkeit sich so behandeln könnte, verhalten könnte, hat später sie dann zur Rede gestellt und ihr klargemacht, dass er das nie dulden könnte, wenn sie so in der Öffentlichkeit in seinem Beisein eventuell sich wieder betragen würde. Sie meinte, das sei hier üblich und er müsse sich anpassen, nicht sie, seinen Vorstellungen. Es kam zu einem großen Zerwürfnis, mal auch wieder zu einer Versöhnung, aber letztendlich hat sie dann die Beziehung abgebrochen. Das war für ihn in mehrerer Hinsicht absolut unverständlich, wieso eine Frau die Beziehung zu einem Mann abbricht, wenn dann bestenfalls der Mann zu einer Frau, aber nicht umgekehrt. Das war für ihn absolut unverständlich, inakzeptabel. Und er meinte, dass es somit auch keine weitere Beziehung mehr geben könne. Denn er sagte einmal, wenn ich sie mit nach Hause bringe und sie benimmt sich so bei uns im Dorf, glauben alle, sie sei eine Prostituierte. Also das geht auf gar keinen Fall. Sie wiederum meinte, das sei hier üblich, das sei für eine deutsche Frau ganz natürlich, sich so zu benehmen in bestimmten Situationen. Und wenn er das nicht ertragen könne, dann eben müsste man sich trennen. Und das war für ihn letztendlich ja, ausschlaggebend für eine schwere, traumatische Trennung. Er konnte sich überhaupt nicht vorstellen, wie eine Frau sich von ihm trennen würde. Über Wochen, Monate hat er versucht, überall, wo es irgendwie möglich war, sie zu treffen, zu wenigstens zu sehen, aber letztendlich war er nicht in der Lage, wieder mit ihr in eine neue Beziehung einzutreten. Das war für ihn dann eben ein so traumatischer Liebesverlust, dass er letztendlich daran sehr schwer erkrankte und zu der genannten, was dann zu dieser psychiatrischen Therapie letztendlich führte.
Er hat ja das, was ihm widerfahren ist, dann mit dem magischen Weltbild aus seiner Heimat erklärt und auch versucht, irgendwie einen Zauber zu finden, um dem Abhilfe zu schaffen.
Das ist dieses Doppelspiel der Magie. Natürlich, wir würden sagen, was hier passiert ist, ist eine depressive Form eines Liebesverlustes, eines traumatischen Liebesverlustes, was letztendlich möglicherweise in eine schwere Depression münden könne. Für ihn war das natürlich keine Erkrankung. Er fühlte sich verändert. Er sagte einmal, ich laufe ihr nach wie ein Hund. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe mich von ihr getrennt. Und wieso jetzt all diese Schwierigkeiten? Denn er versuchte nun, mit den Möglichkeiten, die er aus seiner Kultur hatte, seinen Zustand zu erklären. Und das ging dann über verschiedene Praktiken, die er durchgeführt hat, auch mit anderen, die ihm geholfen haben, zu erklären, dass es letztendlich, wie sie dann meinten, ein Liebeszauber sei. Jetzt aber war die eigentlich, dass sie sich ja getrennt hat. Das durfte ja nicht sein, denn wenn sie ihm ein Liebeszauber macht, dann heißt das, sie möchte ihn ja wieder zurückhaben. Aber das war ja eigentlich nicht so, aber das ist das Wunderbare in der Magie, es dreht sich immer positiv, so wie das derjenige braucht zu seiner Erklärung. Also hat nicht sie sich von ihm getrennt, sondern er hat ja gesagt, wenn du dich so benimmst, dann gibt es kein Zusammenleben. Also, er hat sich von ihr getrennt und das hat sie nicht akzeptiert. Und nun versucht sie, ihn wieder zurückzubekommen. Das ist seine Interpretation. Indem sie nun alles versucht und letztendlich dann auch ausweicht auf einen Zauber. Das Problem dabei ist, dass sie als Deutsche eigentlich, so klar war seine Vorstellung, ja gar keine Ahnung habe, wie man eine Fatura, also ein Liebeszauber in diesem Sinne, macht. Nun brauchte man oder brauchte er die Erklärung, wieso also doch ein Liebeszauber, und dann war die Möglichkeit, sie hat eine Hilfe, und zwar eine Hilfe eines potenten Süditalieners. Wie Kultur des Südens sind Priester immer in der Lage, magisch zu antworten und zu handeln. Denn letztendlich sind sie es ja, die Wein in Blut und Brot in Fleisch verwandeln und somit auch die Möglichkeit haben, im ganzen magischen Bereich, sie kennen auch die sieben Bücher Moses mit all den Zauberpraktiken. Also liegt es sehr nahe, dass ein gebildeter, in dieser Hinsicht gebildeter Mann im Sinne dieser Magie eigentlich am besten ein Priester ist, der ihm hilft. Und somit war dann auch klar, es muss ein Priester sein, der in der Nähe ist und der ihn und sie kennt. Und da war dann Don Anselmo, der Priester in Mannheim, das geeignete Objekt. Er muss ihr also geholfen haben, diese Fatura zu machen. Er hat versucht, sich mit ihm gütig zu einigen, ihn gebeten, das zu lassen, aber natürlich hat das keine Wirkung gehabt, und so gab es für ihn letztendlich nur noch eine Möglichkeit, zuerst der ganzen Sache zu fliehen.
Sie haben diesen Mann kennengelernt, das ist keine erfundene Geschichte?
Ja, nein.
Und Sie?
Über 2-3 Jahre erlebte, oft tagtäglich erlebte Geschichte.
Und Sie haben ihn kennengelernt, als er dann in der Psychiatrie war?
Nein, vorher schon.
Vorher schon.
Ja, ja. Vorher, als er im Centro Italiano auffällig wurde, als niemand eigentlich mit ihm mehr verkehren würde, weil er ununterbrochen von seinen Geistern gesprochen hat, die ihn belästigen und so weiter. Und da habe ich ihn kennengelernt, und dann über mehr als zwei Jahre ihn über betreut, außerhalb und später dann auch in der Psychiatrie.
Er hat sich dort von den Ärzten auch zu diesen Elektroschocks überreden lassen. Sie wollten ihm eigentlich abraten, oder Sie dachten ja, nicht, dass das eine gute Idee ist?
Ja. Ich meinte eben, dass hier nicht eine schwere psychische Erkrankung, psychosomatische Erkrankung vorliegt, sondern dass hier jemand nach meiner Erfahrung in den Pattern seiner Gesellschaft sich im leiblich-seelischen und sozialen Felde existierenden Schwierigkeiten erklärt. Mhm. Und wir dürfen das nicht in unserem Sinne als psychiatrische Erkrankung sehen, sondern wir müssen davon ausgehen, dass er eben in seiner Kultur argumentiert und nicht in unserer. Und das war fast nicht möglich, damals darzustellen, dass man diese Behandlung so nicht durchführen könnte, sondern ihn am besten in sein Milieu zurückschickt, wo es tausende Faturierte gibt, die auch wieder gesunden, wenn sie diese Schwierigkeiten, die jeweiligen Schwierigkeiten, die sie hatten, überwinden können. Mhm. Und ich hatte einmal, als ganz am Anfang ich in der psychiatrischen Klinik in Palermo gearbeitet habe, mit einem Psychiater darüber gesprochen, und er meinte, wenn wir die Faturierten, also die Leute, die an einer Fatur glauben, an einer Fatura zu leiden, hier behandelt würden, dann könnten wir am besten um die Insel eine Mauer machen, dann haben wir sie alle drin. Aber die würden wir nie in die Psychiatrie aufnehmen. Die sollen zu Hause in ihrer Umgebung, in ihrer Familie, in ihrem Dorf, sollen sie ganz normal gesunden, wenn sie Abstand zu dem traumatischen Erlebnis gewinnen, das zu dieser Annahme geführt hat. Auch hier erleben viele, viele Menschen tagtäglich einen schweren Verlust. Sei es wie hier ein Liebesverlust durch Trennung oder durch Tod. Die sind nicht alle psychiatrisch krank. Die leiden zum Teil sehr, sehr schwer. Aber mit Hilfe ihrer Gesellschaft, ihrer Familie, ihrer Freunde und Bekannten können sie dieses Trauma überwinden. Auch hier muss man nicht unbedingt mit Elektroschock eingreifen. Sicher, wenn jemand so schwer dann darunter leidet, dass man eine schwere Depression akzeptieren muss, dann vielleicht heute auch umso mehr werden auch heute Patienten noch mit Elektroschock behandelt. Aber viele werden dann auch natürlich durch Psychopharmaka, wie Sie sagen, behandelt. Aber es ist nicht grundsätzlich so, auch hier, dass das alles Schizophrenien sind. Nur bei ihm hat sich das dargestellt, weil er nun zurückgegriffen hat auf seine traditionellen Vorstellungen. Und da gehört eben zu einer Fatura, dass man Stimmen hört, denn derjenige, der die Fatura macht, beeinflusst Geister, den anderen zu beeinflussen, in seinem Sinne. Also die Frau, die ihren Mann zurückhaben will, versucht durch Geister, ihn zu beeinflussen, dass er wieder zurückkommt. Diese Stimme hört man. Die Stimme geben Befehle, Verlangen und so weiter. Dazu gehört, dass man pulmonale Probleme hat, Lungenprobleme. Er sagte, seine Lunge sei geschrumpft, weil er Atemprobleme hat. Das gehörte natürlich auch zu seiner psychischen Verfassung. Und es gehörte auch zu einer Fatura, dass der Mageneingang sich verschließt. Die Patienten, die Betroffenen können kaum mehr essen. Sie trinken meist nur. Er hat sich fast zum Schluss nur noch mit Bier ernährt, weil er meinte, Bier sei sehr hochkalorisch und das würde ihm helfen, weil er war appetitlos natürlich. Und er sagt, alles schmeckt grau und elend. Er mag gar nichts mehr essen. Und dazu gehören Herzsensationen. Das heißt, ein Faturierter hat immer Herzprobleme. Er hat angegeben, sein Herz pumpe leer. Und ich war oft mit ihm, irgendwann, manchmal auch nachts, in der inneren Klinik in Heidelberg, um ihm ein EKG machen zu lassen, damit er sieht, dass sein Herz wirklich noch, obwohl er ja seinen Puls fühlt, war für ihn trotzdem klar, nach der Fatura eben ist ein Herz so und so beeinflusst. Und jetzt stellen Sie sich vor, ein junger Mann kommt zum Arzt und sagt, mein Herz pumpt leer, meine Lunge ist geschrumpft, mein Mageneingang hat sich verschlossen und ich höre Stimmen, die mir Befehle geben. Das ist hier ja eine psychiatrische Erkrankung. Und somit wurde er hier natürlich, ich habe versucht, auch es gibt Literatur darüber, darzustellen, dass das Symptome, in Anführungszeichen, einer Fatura sind. Dass das nicht unbedingt Symptome einer psychiatrischen Erkrankung sein müssen. Es kann daraus vielleicht eine psychiatrische Erkrankung werden. Aber im Grunde genommen sagen Ihnen, dass alle Faturierten im Süden, in Süditalien, wie sie leiden, und zwar unter diesen Symptomen. Das ist also nicht das, was wir sagen würden. Natürlich, der hört Stimmen, der ist fremdbestimmt, der hat alle diese psychosomatischen Darstellungen, der ist psychiatrisch krank und man hat ihn ja dann auch als schizophren bezeichnet. Und ich wollte versuchen, zum Teil ist es geglückt, aber zum Teil auch nicht, dass man akzeptiert, dass man nicht eine Fatura, jetzt das der ganze Komplex, verstehen sollte als eine psychiatrische Erkrankung, sondern als Erklärungsmechanismus, wenn jemand an einem bestimmten traumatischen Ereignis so stark leidet, dass er seine Erklärung eben im Sinne einer Fatura übernimmt.
Man kann ja solche Reaktionen, sei es depressive Reaktionen, sei es andere, auch durchaus einfach als etwas ungewöhnliche Bewältigungsstrategien sehen.
Ja.
Und dann ist die Frage, ob es wirklich auf Dauer hilfreich ist, wir beobachten das nicht, aber ob es auf Dauer hilfreich ist, mit Medikamenten oder Schocks oder Ähnlichem dagegen vorgehen zu wollen.
Medikamente bzw. Elektrokrampfbehandlungen nur dann, wenn man sehen würde, dass der Patient so tief in diese schwerste Depression abgesunken ist, dass man ihn psychotherapeutisch nicht mehr behandeln kann. Dann würde ich sagen, mit Psychopharmaka einzugreifen oder mit den entsprechenden antidepressiven Medikamente, mit denen man ja doch recht gute Erfolge hat. Aber ich wäre auch bei schwersten Depressionen gegen Elektroschock, gegen all diese Erkrankungen, weil wir ja auch davon ausgehen müssen, dass sie, und das ist bewiesen, zu Gehirnschädigungen führen. Mhm. Und das sollte man vermeiden. Und es war ja auch lange Zeit so, dass man hier zumindest in Mittel- und Nordeuropa auf Elektrokrampfbehandlungen, auch medikamentöse Krampfbehandlungen verzichtet hat. Aber das hat sich leider in letzter Zeit wieder eingebürgert, sodass viele psychiatrische Kliniken auch heute wieder auf diese Krampfbehandlungen zurückgreifen. Nun, das ist meine Vorstellung, ich würde Nein sagen, aber es gibt eben andere, die meinen, in bestimmten Situationen sei das die Ultima Ratio. Ich meine, man sollte psychotherapeutisch arbeiten, soweit es irgendwie geht. Und dann natürlich möglicherweise auch mit antidepressiven Medikamenten eingreifen und es versuchen, auch ohne Elektroschock zu bewältigen. Und das ist auch bei den allergrößten, beim größten Ensemble kann man sagen, kann man auch so arbeiten. Man muss nicht immer gleich mit den schwersten Geschützen da auffahren.
Ja, Elektroschocks sollen ja bei manchen Leuten sogar eine Weile helfen, aber diese euphorische Stimmung hält nicht lange an. Also so, die Depression wird hinterher nur noch schlimmer.
Ja, man sieht häufig eine geringe Besserung, eine gewisse Besserung. Aber das ist sehr relativ, nicht? Besserung zu einem sehr schweren Zustand ist ein leichter Zustand schon eine Besserung, nicht? Und das ist immer das Problem, wie man so etwas wirklich dann am Patienten selbst erleben kann. Welche Vorstellungen der behandelnde Arzt dann auch hat, ob er skeptisch ist oder ob er ganz ohne Zweifel für diese Methode eintritt. Besserung ja, aber jedenfalls, gut, ich bin nicht mehr heute up to date mit meinen Vorstellungen jetzt, aber man hat immer gesehen damals, dass Besserungen ja, aber dann wieder Rückschläge fast unvermeidlich waren. Und dann hat man wieder, das war bei ihm auch, wieder eingegriffen mit diesen Krampfbehandlungen. Ob sie wirklich kausal helfen, wage ich zu bezweifeln.
Ja. Also es gibt ja genügend Menschen, die für ein Verbot der Elektroschocks eintreten.
Ja, vielleicht wäre das gar nicht schlecht.
Ja.
Und ich glaube auch, zumindest in den Jahrzehnten, sagen wir von den 60er Jahren, bis jetzt fast heute hat man diese Methode auch kaum angewandt und man hat ja wirklich auch Heilerfolge gehabt, ohne diese Krampfbehandlungen. Mhm. Warum sollte es nicht gehen ohne sie? Ob man es verbieten kann, weiß ich nicht. Das sind juristische Fragen. Aber ich wäre eigentlich dafür, wenn man es könnte, dass man es täte.
Zurück nochmal zu der Hauptfigur in Ihrer Geschichte. Der junge Mann ist nach Sizilien gefahren, hat dort in seiner gewohnten Umgebung gelebt, konnte sich dort von den entsprechenden Magiern vielleicht auch unterstützen lassen und ist gesundet.
Zumindest nach diesen monatelangen Unterbrechungen zu Hause war er so weit gesundet, dass man eigentlich, als er dann kam, nichts mehr von seiner Fatura bemerkte. Er selbst hat auch rückwirkend darüber gesprochen. Ja, das war halt diese Episode, aber das ist vorbei. Und er konnte ja hier auch ein sehr normales Leben führen. Er hatte sich eine kleine Tünscherwerkstatt aufgebaut, hat hier gelebt, hat geheiratet und war im Grunde völlig unauffällig über Jahre. Hm. Sicher werden unsere Psychiater sagen, aufgrund der Krampfbehandlung höchstwahrscheinlich. Aber das ist immer das große Problem bei solchen, ja, fast Ideologien, nicht, dass man dann halt, ja, gegen solche Annahmen, die sich so internalisiert, so verfestigt haben, eigentlich sehr schwer diskutieren kann. Hm. Aber Heidelberg war damals doch ziemlich offen, weil sie einen Direktor hatten, der eigentlich der erste Sozialpsychiater in Deutschland war und sehr aufgeschlossen sozial- und auch ethnomedizinischer Vorstellungen war. Es war also keine Gegenwehr. Ich wurde nicht behindert. Man hat das angehört, man hat das mitverfolgt und man hat es wirklich zum größten Teil akzeptiert. Mhm. Aber es war damals eine einzige Klinik in Deutschland. Mhm. In Italien war man sehr viel weiter. Die ganze Antipsychiatrie in Italien war absolut gegen solche Behandlungen. Mhm. Überhaupt gegen die Psychiatrie.
Und Sie sind nach Italien gegangen?
Dann ja. Ja, ich habe ungefähr 2,5 Jahre in Sizilien solche Arbeiten untersucht, in den Dörfern, um zu sehen, was bedeutet es für die dortige Bevölkerung, krank zu sein, was heißt Krankheit, wie wird Krankheit definiert, wie wird Krankheit diagnostiziert und welche Krankheitstherapien gibt es. Denn die allermeisten Dörfer hatten keine Versorgung. Es gab also nur die volksmedizinisch-laienmedizinischen Vorstellungen und dazu gehörten natürlich dann auch die magischen Vorstellungen. Und das kann man, wenn man dort lebt, akzeptiert ist, auch befragen und man trifft auch viele Leute, die dann über ihre magischen Beeinflussungen sprechen. Und es gibt auch dort Fattucchieri und Contro-Fattucchieri, also die Faturen machen und die Gegenfaturen heilen, helfen. Nicht, das ist möglich und ohne das hätte ich das auch gar nicht verstehen können und hätte auch gar nicht diese Möglichkeiten gehabt, dann an einem Protagonisten dieser Art nun das Ganze zu verstehen und zu vermitteln, soweit es möglich war.
Heute haben wir ja wieder die Situation, dass sehr, sehr viele Menschen aus anderen Kulturkreisen hierher kommen, die auch mit ihren jeweiligen überzeugen über Traumata und auch ja, mit verschiedensten magischen oder religiösen Vorstellungen hierher kommen. Werden die Therapeuten hier nicht überfordert sein? Wenn sie das.
Wenn das, was man jetzt sieht, diese schwersten Traumatisierungen, teils schon im Heimatland, also in Syrien vor allem, und dann auf der langen, langen Flucht und jetzt an den Grenzen, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass sehr viele doch traumatisiert sind, die Hilfe brauchten. Aber das ist sehr, sehr schwer. Denn psychotherapeutische Hilfen gehen eigentlich nur in der eigenen Muttersprache. Wo gibt es hier Psychotherapeuten? Es gibt die. Aber in diesen großen Zahlen, die wir benötigten dann. Und wie stellen wir das fest? Wie kommen wir zu diesen Patienten? Ich würde sagen, das gibt ein ganz, ganz großes Problem. Mhm. Es ist schon eins.
Ich frage mich ja manchmal, ob Therapie wirklich die einzige Möglichkeit ist oder ob es nicht vielleicht auch sinnvoll wäre, eine heilsame Umgebung zu schaffen.
Das ist sicher richtig. Ohne eine heilsame Umgebung wird es sehr schwer sein. Mit einer heilsamen Umgebung kann vieles gelöst werden. So wie wir das ja, wie ich das in Sizilien ja erlebt habe. Nicht, dass man in seiner Gesellschaft gesundet, so wie man hier ja auch in seiner Gesellschaft gesundet, ohne große psychiatrische Hilfe oder psychotherapeutische Hilfe. Nicht jeder, der an einem großen Verlust leidet, muss nun unbedingt in psychotherapeutische oder gar psychiatrische Behandlung. Vieles, vieles, vieles lässt sich eben in dieser gesundenden Gesellschaft lösen. Mhm. Und das wird jetzt das große Problem mit all den vielen, die hier jetzt herkommen und keine, nicht mal ihre eigene Familie haben und keine solche Umgebung, die ihnen helfen könnte, ihre Traumata zu überwinden. Das wird sicher sehr, sehr schwer.
Mhm. Haben Sie eine Vorstellung, was wir als Gesellschaft tun können, damit wir...
Ja, erstmal das, was Sie sagten, eine gute Umgebung zu schaffen. Zumindest eine menschenwürdige Umgebung schaffen, wo man nicht in Zelten jetzt bei diesem Wetter leben sollte, sondern das, was wir uns vorstellen, unter einem gesunden Leben. Und dann natürlich auch, wenn es geht, den Betroffenen, die Betroffenen in Arbeit zu bringen, ihnen eine Zukunft zu bieten, sie nicht einfach nur irgendwo festzuhalten, um ihnen vielleicht ein Dach über dem Kopf zu geben und was zu essen. Aber das wird nicht reichen. Wir müssen halt dann, wenn die alle hier bleiben, und das ist machbar, sich dann in dieser Gesellschaft so menschlich zu integrieren, dass sie auch entsprechend leben können und dass sie auch dann diese neue Umgebung akzeptieren können. Mhm. Das wäre möglich und ich glaube, Frau Merkel hat sicher recht, wenn sie sagt, wir schaffen das, das ist zu schaffen. Mhm. Nur es ist nicht ganz einfach. Aber bedenken Sie, nach 1945 kamen 12 bis 14 Millionen Deutsche, ursprünglich Deutsche, die aus den Ostgebieten ausgewiesen wurden. Und damals war Deutschland sehr, sehr schwer zerstört. Und wir mussten 10, 12, 14 Millionen aufnehmen. Vor einigen Jahren kamen 2, 3, 4 Millionen Russlanddeutsche. Sie sind auch hier integriert. Jetzt ein Mann spricht von 1 Million Syrer. Müsste gehen. Nur es wird nicht ganz einfach sein. Vor allem, wir haben keine Dolmetscher, ganz wenige und so weiter. Es ist halt doch ein Stück schwerer noch. Mhm.
Nochmal zurück zur heilsamen Gesellschaft. Wir sehen ja auch im Umgang untereinander, also so sprich Hartz IV oder Ähnliches, eigentlich Strukturen, die nicht sehr förderlich sind für das Wohlbefinden der Menschen.
Ja, das ist sehr richtig. Auch wir hätten in unserer Gesellschaft noch eine ganze Menge zu tun. Aber es ist nicht ganz einfach. Dagegen stehen große finanzielle Strukturen, die nicht geeignet sind, auf den Kleinen, auf den Armen so einzugehen, wie es eigentlich nötig sei. Das ist sehr richtig, dass wir da auch sagen könnten, wir sollten das schaffen und möglichst bald.
Also es ist an der Zeit, unsere Gesellschaft hin zu einer menschlichen Gesellschaft weiterzuentwickeln.
Ja, oh ja, das wäre wirklich sehr wichtig, diese Gesellschaft nicht nur in finanzieller, in wirtschaftlicher Hinsicht zu entwickeln. Da wurde genug getan. Ich glaube, man sollte jetzt auch mal wieder dran denken, das Ganze im sozialen Bereich wieder mal zu reaktivieren und nicht immer nur von der Wirtschaft zu sprechen und all das, was wir jedes Jahr brauchen, eine Zunahme. Aber wir brauchten auch eine Zunahme an Mitmenschlichkeit. Ich glaube, das wäre sehr viel wichtiger als 1,5% oder 1% wirtschaftliche Leistungszunahme.
Okay. Das Buch ist vergangenes Jahr rausgekommen. Wie lange haben Sie daran geschrieben?
Bitte?
Wie lange haben Sie daran geschrieben?
Oder? Ein Jahr.
Ein Jahr.
Ja, das ging ziemlich flott. Mhm. So. Vielleicht, weil es auch für mich ein großes Problem war, diese 2-3 Jahre mit diesem jungen Mann immer wieder zu verbringen, ihm zu helfen und letztendlich alle seine Höhen und Tiefen mit ihm zu gehen. Das war auch für mich eine ziemlich harte Zeit. Zwischen ihm und den entsprechenden medizinischen Institutionen, zwischen ihm und seiner damaligen Gesellschaft. Und ich glaube, dass ich das geschrieben habe, war nicht nur, um jetzt etwas emanzipatorisch zu wirken, aufklärerisch zu wirken, sondern es war auch fast eine Notwendigkeit für mich, das mal niederzuschreiben. Mhm. Denn es hat mich doch damals auch sehr beeinflusst und sehr bedrückt. War nicht einfach. Das war halt immer das Problem, dass wir alles versuchen mit Medikamenten zu therapieren. Und dass man heute schon gar nicht mehr über der Sache stehen kann, sondern es wird halt alles womöglich und die Patienten verlangen auch heute ununterbrochen, man muss was einwerfen. Es ist unglaublich, wenn sie auch, ich habe 20 Jahre hier, habe ich hier im Klinikum gearbeitet, sie können fast kaum einem Patienten sagen, sie brauchen diese Medikamente nicht, machen sie das und das und das, aber doch nicht 10 Medikamente, was soll denn das? Aber Ärzte verordnen das auch. Und leider sehen wir dieses Arzthopping, wenn der eine Arzt das nicht verschreibt, dann geht man zu dem nächsten. Nicht? Und dann sagen halt die Ärzte, wenn ich dem nichts gebe, dann geht er zu meinem Kollegen. Also gebe ich ihm was. Und das ist das Tragische. Wenn Sie sehen, wie die Zunahme an Medikamenten, speziell auch an Psychopharmaka in den letzten Jahren war, das ist unglaublich. Mhm. Aber anscheinend kann unsere Gesellschaft nicht mehr ohne Medikamente leben. Es gibt gar nicht mehr die Vorstellung, dass man gesunden könnte ohne ein Medikament. Man fühlt sich krank, auch wenn es nur ein Schnupfen ist, dann braucht man ein Medikament. Das ist einfach Usus, das ist üblich. Also kriegt er halt ein Medikament.
Wünschenswert wäre ja, dass die Leute Placebos bekommen, die helfen meistens genauso gut.
Ja, manchmal sogar besser. Denn Placebos haben keine Nebenwirkungen. Und die Medikamente haben alle Nebenwirkungen. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber es gibt kein Medikament, das keine zum Teil gravierende Nebenwirkung hat. Darum, wenn es bei einem Placebo wirkt, wunderbar.